Willkommen in Buttonville. In diesem cleveren Set-Collection-Spiel rekrutierst du Dorfbewohner, bildest mächtige Gilden und sammelst Knöpfe für den Sieg. Mit über 50.000 Kombinationsmöglichkeiten ist jede Partie anders. Bei die glorreichen Gilden von Buttonville von Ravensburger.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den Spielbox-Cast, Ausgabe 29. Heute natürlich, wie immer, mit mir Manuel Fritsch und unserem Chefredakteur Stefan Duksch. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Manuel. Gerade aufgestanden, ne?
Ich bin es irgendwie so gewohnt, dass Podcasts morgens stattfinden. Ich sitze hier aber auch schon seit heute Morgen um 11. Das ist jetzt die dritte Aufnahme, die ich heute mache. Zwei davon hier für unseren Podcast. Wir haben nämlich auch heute wieder ein spannendes Interview. Da kommen wir gleich dazu. Natürlich steigen wir wie immer ein mit ein paar kleinen Meldungen. Und diesmal sind es mehr oder weniger Korrekturmeldungen, weil wir ein sehr langes, großes Interview heute haben und wir auch mal wieder ein bisschen über Spiele reden wollen. Und auch nicht so viel passiert ist nach der Messe, ehrlich gesagt. Kurze Korrektur, uns hat eine Zuschrift zum Podcast erreicht von einem User namens Julien, der oder sie, ich glaube er, uns geschrieben hat und gesagt hat, die Info, die wir zu Ludonaut gemeldet haben, da könnte es ein bisschen lost in translation gegangen sein, was der eigentliche Grund war, dass sie aufgehört haben. Wenn man sich die Originalquellen anschaut und aus dem Französischen dann übersetzt, da passieren natürlich auch gerne mal schnell irgendwie Dreher, dann geht es vor allem darum, dass sie sich selbst an ihre ökologische Verantwortung erinnert gefühlt haben und Ludonaut, die Macher und die Menschen dahinter auch gesagt haben, wir wollen da nicht mehr so groß dazu beitragen, so viel in Anführungszeichen CO2 zu binden sozusagen in Spiele, und ökologische Verantwortung bedeutet halt eben auch, dass eine zu starke Überproduktion im Spielebereich stattfindet. Also deswegen eher so das grüne Gewissen da eben auch zugeschlagen hat. Also vielen Dank für diese Korrektur oder für diesen Hinweis, da nochmal genauer hinzuschauen. Auch wenn ihr uns, wenn euch sowas auffällt, schreibt uns an den Verlag. Ihr könnt natürlich auch direkt kommentieren unter der Podcast-Folge. Schauen wir uns dann auch entsprechend an und greifen es auch gerne auf. Vielen Dank dafür.
Ich muss auch noch ein bisschen was deutlicher machen. Wir hatten ja in unserer Essen-Ausgabe unseres Podcasts mehrere Gespräche, eins davon mit Pia Blum von Hasbro Games, und da habe ich dann gleich gesagt, Mensch, wunderbar, Avalon Hill, endlich wieder da. Ihr könnt ja mal ein altes Spiel wieder auflegen, das ich schon seit langem vermisse. Die Rede ist von Vegas Showdown, und was ich nicht wusste, zu dem Zeitpunkt hatte ich es noch nicht ausrecherchiert, das Spiel gibt es bereits wieder, allerdings nicht auf Deutsch. Vegas Showdown, ein Spiel, wo man ein Casino baut, verschiedene Plättchen ablegt und damit praktisch eine Automatenspielhalle hinbaut und sonstige Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Hat ein sehr, sehr schönes Spiel, was Avalon Hill seit über 20 Jahren im Programm hat, aber das nie auf Deutsch erschienen ist, auch jetzt nicht, aber 2024 erneut aufgelegt worden ist. Und meine Nachfrage war dann gleich, als ich das dann gesehen habe, könnte man das vielleicht dann auch eventuell auf Deutsch das wurde weitergereicht. Soweit ist der Stand, aber diejenigen, die genau aufgepasst haben, ja, das Spiel gibt es bereits wieder, nur eben nicht in deutscher Sprache. Vielleicht ändert sich ja noch was dran.
Auf jeden Fall in deutscher Sprache erscheint Biddle. Wir reden jetzt über ein paar neue Spiele. Und Biddle ist das Erste, was ich dir, du hast es auch schon kurz gespielt, glaube ich, vorstellen möchte und den Hörenden hier im Podcast, ist von Ralf Zurlinde und Carsten Rolfs, ist bei Amigo erschienen und ist ein Würfelspiel. Und das habe ich deswegen vor allem jetzt relativ schnell rausgekramt, weil meine bessere Hälfte, meine Partnerin, immer sagt, oh, du mit deinen großen Strategiespielen und Kartenspiele und hier Backbuilding und lass mich doch in Ruhe, gibt's nicht mal wieder ein klassisches, schönes Würfelspiel. Und die letzten Jahre kam da gar nicht so viel raus, was nicht Roll and Write heißt oder in das Genre zuzuordnen ist. Richtig einfach normales Würfelspiel. Und das hat sich wohl auch Ralf Zurlinde gedacht. Und Biddle ist genau das. Es ist eine, ja, ich sag jetzt mal, eine modernisierte Version von einer Art Kniffelspiel. Wir decken eine Karte auf und müssen dann immer entsprechende Sachen erwürfeln. Das kann dann zum Beispiel sein, drei Paare, da steht dann drauf AA, BB, CC. Also mit den sechs Würfeln sollen wir eben dreimal ein Pasch würfeln. Oder wir sollen Werte zwischen 20 und 25 mit diesen sechs Würfeln erwürfeln. Oder drei sollen gerade sein, drei ungerade. Da gibt es einen ganzen dicken Stapel mit Aufgaben, mit To-Dos. Eine davon liegt immer in der Mitte. Und jetzt kommt der Name Biddle ins Spiel. Das ist nämlich ein To bid heißt ja wetten oder bieten auf Englisch. Und Biddle dreht sich dann darum, dass jetzt jeder von uns in der Gruppe abschätzen muss, schaffe ich das mit 10 Würfen? Also ich darf 10 Mal, wie bei Kniffel und Co., Würfel immer wieder neu würfeln. Ich darf Würfel rauslegen, darf aber auch die Würfel, die ich schon rausgelegt habe, wieder neu würfeln. Und ich muss eben jetzt in die Runde sagen, schaffe ich das mit 10 Würfen? Ja, traue ich mir zu. Und dann sagst du, ah, das schaffe ich doch locker mit 7 und steigerst mich quasi hoch. Und dann sagt die dritte Person bei uns am Tisch, niemals, ich bleib da bei Manu, ich wette dagegen, ja, dass du das nicht mit 7 Würfen schaffst. Und dann sag ich, entweder gehe ich mit dir mit, dann gehe ich in dein Team, oder ich bleib dann eben auch. Und dann musst du dich beweisen. Und dann gibt's immer 2 Lager. Es gibt immer die Lager, die Leute, die sagen, schaffen wir. Und das andere Lager, die dann sagen, nee, da wetten wir dagegen. Und dann gibt's jede Runde mehr Punkte für die jeweiligen Geschichten. Das machen wir, glaube ich, 10 Mal oder so, gell, insgesamt. Und dann wird zusammengerechnet. Ein ganz netter Mechanismus, der dann eben da dazukommt, dass man wetten muss, in wie viel Würfen schafft man das. Und manche Sachen sind natürlich deutlich schwieriger zu erreichen. Also genau einen Wert von 30 zu erreichen, ist statistisch natürlich schwieriger als einen Wert von 20 bis 25 zu erreichen. Das steht aber nicht auf der Karte drauf. Also man muss dann natürlich auch immer ein bisschen abwägen, wie realistisch ist es denn, 6 Einser zu werfen im Vergleich zu 3 Paschen oder so. Und das nimmt das Spiel dir nicht weg, sondern das muss man dann eben halt selber erahnen oder erraten und dann eben einfach auch probieren. Und es ist kein anspruchsvolles Spiel, aber es bringt halt Emotionen an den Tisch. Deswegen hat es hier ganz gut funktioniert, wird auch immer wieder gefordert, werde ich sicherlich jetzt auch ein paar Mal noch spielen. Dauert 20 Minuten, 25 Minuten. Es ist eine Gaudi. Es ist einfach eine Würfelorgie. Wer sowas mag, kann damit Spaß haben. Ich finde diesen kleinen Kniff eben mit diesem Wetten bringt eine kleine neue Frische rein. Dauerbrenner wird es vielleicht nicht, das würde ich jetzt noch nicht sagen, aber momentan macht es mir tatsächlich Spaß, das in den Runden zu spielen.
Du hast von 2 Lagern gesprochen. Die einen glauben, dass es klappt und die anderen glauben, dass es nicht klappt. Ich habe immer 2 Lager. Die einen gewinnen und auf dem anderen Lager bin ich. Also ich bin ja die Pechmarie in Würfeln. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Ich bilde mir ein, auch wenn Mathematik schwach, dass ich mit Wahrscheinlichkeiten in dem Rahmen, die du eben skizziert hast, umgehen kann. Aber sobald ich würfeln muss, geht es in die Hose. Und sobald ich abschätzen muss, dass jemand anders das schafft oder nicht schafft und ich sage nein, dann legt er da eine Glückssträhne hin. Also ich stehe ratlos vor Biddle, verstehe aber, dass andere Menschen Spaß haben und ich werde es weiter beobachten. Aber großer Freund werden das Spiel und ich jedenfalls nicht.
Dann liegt es an deinem Würfelpech. Aber dann ist das nächste Spiel vielleicht besser geeignet. Das ist ein Duellspiel. Naishi ist jetzt bei Board Game Circus in der deutschen Version erschienen, ist von Mathieu Biahiri und Alex Fortino und ist ein Duell. Wir spielen beide um Karten. In der Mitte liegt eine Auslage mit 5 Karten und jeder von uns hat ein Königreich, was dann am Ende aus 2x5 Karten besteht. Der Clou an dem Spiel ist, dass so ein bisschen wie bei Scout, dass wir unsere Handkarten nicht mehr umsortieren dürfen. Das heißt, wir kriegen 5 Karten am Anfang auf die Hand. Wir wissen, 3 davon sind einfach so Bergkarten, die wir loswerden wollen und 2 sind zufällig. Jede Karte hat dann bestimmte Arten, wie sie Punkte macht. Also der Bogenschütze möchte gerne hinter einem Wachturm sein. Die Wachtürme selber wollen gern an den Randpositionen sein. Die namensgebende Naishi, die Prinzessin sozusagen, oder die Königstochter oder was auch immer sie ist, die wird gerne in der Mitte sein. Also in der Mitte von der Reihe von 5 Karten. So hat jede Karte eine Art, wie man punktet. Weizenfelder wollen nebeneinander platziert sein und so weiter und so fort. Und der Clou ist jetzt eben, dass wir es nicht umsortieren dürfen. Und wir haben dann immer nur die Möglichkeit, eben eine Karte aus dieser offenen Auslage zu tauschen mit einer Karte, die wir entweder auf der Hand haben oder eine offene Auslage. Also ich sehe die Hälfte deines Königreichs, sehe ich offen. Und die andere Hälfte deines Königreichs, die 2. Reihe, die ist geheim auf deiner Hand. Das heißt, ich muss mir auch so ein bisschen merken, wenn du jetzt die Naishi aus der offenen Auslage genommen hast, an welcher Position bei dir auf der Hand ist sie denn da? Gibt sie da möglichst viele Punkte? Du hast dann auch noch die Möglichkeit, eben mit einer Sonderaktion dann Karten zu tauschen und so hin und her. Und dadurch entsteht ein sehr, 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 sehr spannendes Wett-Tauziehen und mit einer, auf was gehe ich denn? Also es gibt eben so Tore zum Beispiel, da gibt's nur 4 Stück im ganzen Spiel. Wenn ich 1 habe, kriege ich Minuspunkte davon. Sobald ich aber 2 oder 3 habe, gibt's Pluspunkte. Das heißt, wer von uns opfert sich dann irgendwann und nimmt die Nori-Tore nicht, weil die andere Person sie schon sammelt. Oder nehme ich sie bewusst, um es dir wegzunehmen, versuche ich aktiv deine Weizenfelder zu zersprengen, indem ich diese Karte in der Mitte, die ich selber gar nicht brauche, einfach wegsprenge, wegschmeiße, abwerfe, damit du sie nicht kriegst. Also ein sehr, sehr schönes Duellspiel, wo man nicht einfach nur vor sich hinspielt, sondern sehr aufmerksam gucken muss, wie sich das Königreich des anderen entwickelt. Und dieser Kniff eben, dass die Karten immer an der einen bestimmten Position sein müssen, es aber nicht so einfach ist, sie dahin zu buxieren, ist hier auf jeden Fall immer so, dass wenn man es spielt, hat man es danach verstanden und dann sofort die nächste Partie. Ich will sofort eine Revanche haben und momentan so mein Lieblings-Zweierspiel von diesem Jahrgang. Ganz, ganz toll.
Hört sich interessant an, konnte ich noch nicht ausprobieren, muss ich dann aber wohl dringend mal tun. Ich habe auch einen Vorschlag für dich, was du ausprobieren könntest. Ein Wortspiel, ein kooperatives Wortspiel namens Next vom Noctis Verlag ist das verlegt worden. Lukas Setzke und Verena Wiechen sind die Autorinnen. Das geht effektiv darum, eine Wortkette herzustellen. Also ich ziehe eine Karte, da steht das erste Begriff Baum drauf, den schreibe ich auf meinen Zettel. Und dann schreibe ich den letzten Begriff für die anderen nicht sichtbar hinter einem Sichtschirm dann auch drauf, der vorgegeben ist. Also beispielsweise ist der Begriff Kugel. Und dann soll das der sechste oder der achte Begriff in einer Reihe sein. Und meine Aufgabe ist es jetzt erst bei mir auszudenken, ohne dass die anderen das lesen können. Ich mache es ja hinterm Sichtschirm. Mit welchen Begriffen kriege ich die Mitspieler vom Baum zur Kugel? Also schreibe ich weitere Begriffe auf. Meinetwegen Ast. Na, am Baum ist ein Ast. Dann schreibe ich als nächstes auf, meinetwegen Zweig. Dann schreibe ich irgendwie Blüte auf. Aus der Blüte wird dann Apfel. Und wenn die irgendwann die Kurve kriegen, dann wird aus dem Apfel eine Kugel. Also habe ich jetzt für mich eine für mich logische Reihenfolge aufgeschrieben. Das machen alle und dann geht es nachher ans Raten. Dazu knicken wir einfach den Zettel in der Mitte durch und dann schreiben wir den ersten Begriff nochmal auf. Also der Baum steht oben und dann kommt zu jedem anderen der Begriffe, also zum Ast, zum Zweig und so weiter, kommt der Anfangsbuchstabe. Ein A, ein Z für den Zweig, ein B für die Blüte, ein A für den Apfel und unten ein K für die Kugel. Und wenn ich Glück habe oder schlau war oder eine gute Mannschaft habe, die drumherum ein bisschen Wortgespür hat, dann kommen sie da drauf, was denn der nächste Begriff sein könnte. Es gibt ein paar Joker, dass man was pantomimisch darstellen soll. Es gibt ein paar Joker, dass man auch sagt, ich schreibe mal den nächsten Buchstaben dazu. Und wenn dann richtig geraten wird, geht es gut voran. Wird ein Fehler gemacht, wird ein Fehler angekreuzt und der nächste Buchstabe des folgenden Wortes wird aufgeschrieben. Man kann versuchen, mit möglichst wenig Begriffen dazu durchzukommen. Es geht mit sechs Begriffen, es geht mit acht Begriffen. Man kann mit einfachen Worten spielen, die ich gerade genannt habe. Man kann das aber auch mit komplizierten Dingen spielen. Man kann sich am Anfang nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Das kann man einfach nicht glauben. Es geht wirklich. Ich war sehr überrascht und ich spiele das deshalb sehr, sehr gerne. Ich bin großer Fan von Spielen wie Codenames oder vielleicht noch eher dran So Clever, wo man mit gewissen Hinweisen drauf kommen muss, was die anderen sich gedacht haben. Und wer diese beiden Spiele im Spiel gerne mag, der sollte auf jeden Fall mal Next ausprobieren. Ein interessantes, kleines Spiel mit wenig Material, aber einer ziemlich pfiffigen Idee.
Cool. Ich mag Wortspiele. Also das hast du mich sofort mit abgeholt. Mit Next werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Schmetterlinge, da beim nächsten Titel Schmetterlinge schätzen, ist es schon das gesamte Spiel beschrieben mit dem Titel?
Da sind wir schon relativ nah dran. Aas Edition beschäftigt sich mit Kunstbüchern und solchen Dingen und seit letztem Herbst, wir hatten auch schon darüber berichtet, mit sechs eigenen Spielen am Start. Durchaus prominenten Autor. Schmetterlinge schätzen ist von Thomas Singh, von dem haben wir auch schon öfter was gehört. Ein Kartenspiel, da liegen Karten aus, beziehungsweise wir bekommen eine Anzahl Karten auf die Hände. Bitte nicht umdrehen und die Zahl angucken, die da draufsteht, sondern nur die Rückseite mit den Schmetterlingen darauf. Das sind ganz viele kleine, schöne lilafarbene Schmetterlinge. Die sind immer wieder anders angeordnet, ein bisschen auseinander, ein bisschen zusammen. Wir legen die Kartenreihe oben in eine aufsteigende Reihe auf, weil wir wollen am Ende die Karten so liegen haben, dass die Karte mit den wenigsten Schmetterlingen links und die andere, die mit den höchsten, rechts liegt. Wir können dann, nachdem wir alle die Kartenreihe um ausgespielt haben, noch miteinander diskutieren und sagen, das sieht aber so aus, als müsste die Karte weiter nach rechts und auf da sind doch viel, viel mehr drauf und weiter nach links. Dann sortieren wir also diese Kartenreihe, die anfangs aus wenigen, am Ende aus sehr, sehr vielen Karten besteht. Wenn wir uns dann geeinigt haben, dann decken wir auf und man glaubt es nicht, man wundert sich jedes Mal, wie das eigene Hirn überlistet wird, was das Auge nicht erkannt hat und was man falsch einschätzt und was man richtig einschätzt. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Es ist kein Spiel, sage ich jetzt gleich vorhin, was man immer und immer wieder spielt, aber dass man immer mal wieder rausholt. Und ich kann nur jedem empfehlen, man sollte es mal ausprobieren. Man glaubt einfach nicht, wie leicht man sich da aufs Glatteis führen lassen kann, wie schlecht man Dinge einschätzen kann. Und auf der anderen Seite, wenn man es schafft, 2 oder 3 Karten, die direkt nebeneinander liegen vom Zahlenwert, wenn man die richtig sortiert hat, dann ist das auch eine große Erleichterung und eine große Freude. Da gibt es dann auch extra Punkte für die Punktwertung. Die nimmt man bei diesem kooperativen Spiel gerne mit dazu. Das ist alles ganz nett. Aber das herauszubekommen, eine ganz einfache Spielidee, aber das herauszubekommen, was da auf dem Tisch passiert, spannende Sache. Und in der Form habe ich sowas noch nicht gespielt, finde ich sehr originell.
Sehr schön. Von Thomas Singh bei Ars Edition hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass die jetzt auch Spiele machen. Dann habe ich dir Kavango mitgebracht. Da haben wir ja beide schon zumindest mal gespielt. Die deutsche Ausgabe jetzt bei Schmidt Spiele erschienen und Kavango ist ein weiteres Spiel mit Naturthema. Wir sammeln mal wieder Tiere. Das reißt nicht ab, dieser Trend, aber es ist ein sehr schönes, sehr, sehr Wohlfühlspiel, würde ich sagen. Es ist sehr solistisch, das muss man schon dazu sagen. Auf der Packung steht 1 bis 5. Man spielt im Endeffekt alleine und andere spielen parallel auch dieses Spiel. Was machen wir? Wir sammeln Symbole im Endeffekt, die uns dann erlauben, die großen Tiere anzulocken. Also sprich, wir dürfen einen kleinen Drafting-Mechanismus, wir suchen uns jede Runde eine Karte aus. Ist natürlich klar, bei Drafting, bei 2 Spielern muss man dann so ein bisschen Krücken installieren, weil der Kartenpool kleiner ist. Das heißt, es spielt sich schon eigentlich durch den Drafting-Mechanismus besser mit einer größeren Gruppe, weil man dann mehr Karten sieht. Aber trotzdem funktioniert es. Man sucht sich dann immer eine Karte aus. Am Anfang versucht man erstmal ein bisschen Nahrung in seinem Reservat aufzubauen. Man braucht ein bisschen, keine Ahnung, Käfer, weil bestimmte Tiere eben die essen wollen. Man braucht Wildnis oder man braucht also Gräser sozusagen für die anderen Tiere. Und wenn man dann so ein Wasser natürlich auch für Wassertiere logischerweise. Und das Ganze geht dann über 3 Phasen hinweg. Und am Anfang sammelt man eher so diese Symbole, um dann die größeren Tiere später anzulocken. Und die brauchen dann aber auch wieder Tiere. Also ein Raubtier braucht natürlich dann auch entsprechend mal einen Büffel, den es reißen kann. Diese Karten verliert man aber nicht. Das Spiel ist ganz harmlos. Man sammelt Symbole, um weitere, stärkere, größere Karten spielen zu dürfen. Der interessante Mechanismus finde ich, dieser Öko-Aspekt, dass man gemeinsam auch noch auf einem Tableau forschen kann. Das ist ja mit eigentlich fast die einzige Interaktion, die man neben dem Drafting hat, Stefan.
Das Spannende ist halt, dass man ja irgendwie gemeinsam irgendwie sich weiterentwickeln muss. Und wenn man das gemeinsam schafft, wenn man ein bestimmtes Level gemeinsam erreicht hat, dann kann man auch bestimmte Tiere ausspielen. Das heißt, da arbeiten alle mit dran. Jetzt ist die Frage, warum sollte ich da mit dran arbeiten? Ganz einfach, das ist so eine Sache, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die 100%ig gerechnet ist. Wenn ich da mich besonders engagiere, bekomme ich am Ende des Spiels Siegpunkte. Und ich muss das aber nicht tun, ich kann die anderen das machen lassen. Und dann entwickeln die das Ganze auf ein höheres Level weiter und dann kann ich die passenden Tiere ausspielen. Nur ich bekomme vielleicht am Ende die Siegpunkte nicht. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig gespielt habe, dass man da den einen oder anderen auch gut abknipsen kann, dass er diese Siegpunkte nicht bekommt zum Ende raus. Also da könnte auch noch ein kleines strategisches Wettrennen unterwegs sein. Aber dafür habe ich noch nicht genug gespielt. Ich weiß nur, es ist vergleichsweise abstrakt mit den Würfelchen, was ich da mache. Im Gegensatz zu den sehr realen Tieren, die ich da auf der Hand habe, schön gezeichnet mit Informationen dazu. Mit denen spiele ich gerne, was die auch alles an Voraussetzungen haben wollen, dass ich sie ausspielen kann. Ich muss sie teilweise noch in meiner Auffangstation parken, bis ich sie dann endlich wieder ausspielen kann. Aber es ist so viel an Material, ich muss mich schon eigentlich sehr darauf konzentrieren, was ich da mache. Und das Einzige, was mich interessiert, ist, ob bestimmte Dinge noch im Spiel sind, ob ich sie noch bekommen kann. Das ist, finde ich, sehr wichtig bei Kavango, bei den Insekten, die du eben angesprochen hast. Es gibt 3 verschiedene Sorten. Und da gibt es immer wieder, diese Erfahrung habe ich gemacht, Versehen bei, ist das jetzt der Biene, ist das jetzt der Termite, ist das jetzt ein Käfer? Was zählt wozu? Da gibt es Hintergründe zu, welche Tiere, welche dieser Insekten, Käfer, Termiten und so weiter brauchen. Aber es führt zu Spielfehlern und das finde ich an der Stelle nicht so ganz gelungen, weil ansonsten spielt sich Kavango sehr glatt, rund. Ja. Man kann es runterzocken. Es dauert ein bisschen, wenn die Menschen anfangen zu überlegen, aber ansonsten kann man das gut spielen und der Draft-Mechanismus passt ganz ausgezeichnet zu Kavango. Von daher finde ich es ein spannendes Spiel, was meiner Ansicht nach diese großen Spielbretter, die drin liegen, nicht gebraucht hätte, weil man kann die Karten auch einfach auf den Tisch legen. Ja. Der Kollege Udo Bartsch wird da in der kommenden Spielbox auch noch sehr schön etwas drüber schreiben. Er hat Cavango besprochen, aber da verrate ich noch nicht, wie er das beurteilt. Amüsant wird es wie immer, wenn Udo darüber schreibt.
Diese Spielbretter sind in jeder Partie ein Thema. Ich lasse die inzwischen auch weg. Sie sind natürlich insofern eine kleine Hilfe für Leute, die halt nicht wissen, wohin mit den Karten, aber sie nehmen halt so viel Platz weg. Es gibt ja auch kein Limit oder so. Also die Bretter könnt ihr getrost drin lassen. Das ist ein rein kartenbasiertes Spiel. Also das eigene Tableau braucht man natürlich für die Forschungspunkte und so weiter. Ja, ich finde es sehr, sehr zugänglich. Vor allem es holt das Thema halt auch viele Leute ab, weil es wirklich schön gemacht ist. Und es ist genau das, was ich mir von Artengarten gewünscht hätte, was Artengarten nicht geworden ist. Nämlich so ein bisschen Archenova-Thematik als Familienspielniveau. Das ist Cavango definitiv. Es hat so dieses Gefühl von, ich baue mir hier was auf und ich hole Tiere in meinen Park, aber ohne die ganzen komplexen Systeme. Es hat aber trotzdem ja auch Ziele, die man erreichen kann und so weiter. Also da steckt schon ein bisschen was drin, auch Wiederspielwert. Sehr, sehr schön bei Schmidt-Spiele. Und auch in dieser Serie WE-Mission, dass wirklich auch alles plastikfrei ist, dass Schächtelchen drin sind, wieder ein wunderschöner Karton, wenn man ihn aufmacht. Alles ist sortiert, alles liegt da drin, ohne Plastik. Finde ich sehr, sehr schön.
Wobei, ein kurzer Hinweis, du hast gerade Artengarten angesprochen. Cavango, ja, kann man mit einer Familie spielen, zumindest mit einer etwas spielerfahrenen Familie. Artengarten ist definitiv ein Kennerspiel.
Das meine ich.
Und zwar auch ein Kennerspiel im wahrscheinlich etwas gehobeneren Bereich. Das sind schon mal.
Das war ja das. Das habe ich ja letztes.
Aber es,
bitte, ja. Das habe ich ja letzte Folge gesagt, dass ich von Artengarten erwartet hätte. Es ist eins, aber dann ist es doch wieder ein sehr komplexes Spiel geworden. Genau. Das war ja die Erwartungshaltung, die da falsch war bei mir. Ja. Sehr schön. Galactic Cruise ist dann dagegen ein komplexes Expertenspiel. Das ist ein richtiger Brecher. Man denkt, wenn man das Spiel sieht, oh, ein neues Spiel von hier. Lacerda, so sieht's nämlich auch aus, weil der Künstler, der daran gearbeitet hat, ist nämlich auch sein Hausdesigner, nämlich Ian O'Toole. Und witzigerweise, wenn man es dann spielt, denkt man sich, ja, das könnte auch ein Lacerda-Spiel sein. Und das ist ein großes Lob an die Autoren, die da mitgearbeitet haben. TK King, Dennis Northolt und Colton Thompson. Glaub nicht so bekannte Namen wie ein Lacerda, aber sie haben es tatsächlich geschafft, da ein Spiel auf den Tisch zu packen, was dem Lacerda wirklich passen würde, sage ich mal. Also wenn er jetzt das lizenziert hätte, würde man sich nicht wundern, dass es von ihm ist. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ian O'Toole hat absolute alles reingegeben, was man von so einem Spiel erwartet. Und auch wieder diese Kings & Key Games haben da auch wieder ein unfassbares Packungsdesign gemacht, was man von diesen Luxusausgaben bei Lacerda-Spielen auch kennt. Also wirklich jedes kleinste Element ist perfekt auf diesen Karton abgestimmt. Ein Inlay 10 von 10. Also allein das Inlay ist 10 von 10. Da ist alles an seinem Platz. Da gibt's einen eigenen Zettel für, wie das alles in diesen Karton muss. Anders würde man diese Fülle an Material auch gar nicht da reinkriegen. Fantastisch. Ist jetzt bei uns beim PD-Verlag erschienen. Witzigerweise, sage ich jetzt mal, weil das jetzt schon auch ein absolutes Brett ist, ein absolutes Experten-Knaller-Ding, was da jetzt erscheint beim PD-Verlag. Auch relativ kostspielig, also riesiges Ding. Und ist jetzt aber, um zum Spiel zu kommen, wirklich, wirklich toll. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel zurzeit. So ein bisschen wie SETI letztes Jahr will ich gerade eigentlich nur noch Galactic Cruise spielen und die ExpertenspielerInnen hier bei mir auch, weil das so einen unfassbaren Sog hat. Was machen wir? Wir sind eigentlich Galactic Cruise, der Name sagt schon, wir haben wie ein, kennst du die Serie Traumschiff? Wir haben wie so einen Luxusdampfer. Aber ins Weltraum. Also die Milliardäre dieser Welt haben ja als Hobby, Touristen ins All schießen zu wollen. Und genau das wird spielerisch hier aufgegriffen. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, die Galactic Cruises anbieten. Also Traumfahrten in den Weltraum. Und das heißt, wir müssen Touristen auch anlocken. Aber wir müssen uns wirklich um komplett alles kümmern. Wir haben in der Mitte so einen Konzern mit verschiedenen Arbeitsstationen. Das ist unser Headquarter. Das heißt, wir setzen da Worker ein, um zum Beispiel Raketen zu bauen. Dann brauchen wir aber auch, dann müssen wir uns um Treibstoff kümmern. Dann müssen wir uns um Sauerstoff kümmern. Das heißt, wir müssen diese ganzen wirtschaftlichen Aspekte machen und Raketen bauen. Also wirklich auch so Blaupausen besorgen, die dann auf diesem Raumschiff sind. Wir müssen Leute einstellen und so weiter und so fort, Experten. Und dann müssen wir uns aber auch um die ganze Marketing kümmern. Das heißt, wir müssen Marketingaktionen machen, um diese Reisen zu bewerben. Da das zieht dann Touristen an, also unterschiedlich farbige Meeples, die dann verschiedene Interessen haben. Also es gibt Familien-Meeples, die wollen eher Unterhaltung an Bord haben. Dann gibt es eben die abenteuerlustigen Meeples, die wollen dann Ausflüge auf fremde Planeten machen und so weiter. Und dann gibt es die Leute, die einfach nur einen Spa-Urlaub wollen. Das heißt, du musst für die dann auch eine Sauna an Bord einbauen oder auch das Lieblingsplättchen. Es gibt so ein Boardgame-Zimmer. Da kann man dann Brettspiele anbieten an Bord. Super schönes Thema. Irre komplexes Spiel. Ist auf Boardgame Geek fast bei einer 4 von 5 beim Weight. Also schon im Lacerda oberen Niveau. Und auch so komplex, dass du dich halt komplett ins Ausschießen kannst. Also du kannst sehr viele Fehler machen bei diesem Spiel. Und wenn du das gegen jemanden spielst, der schon mal gespielt hat, wirst du gnadenlos untergehen, weil die Systeme, wie sie ineinander greifen, so irre komplex sind. Aber nach der ersten Partie hast du so viel Bock darauf, es besser zu machen. Wie kann ich meine Reiseplanung besser machen? Will ich jetzt eher große Schiffe bauen? Welche Sachen schalte ich frei? Weil wenn du auf diesem Planeten landest dann mit deinem Schiff, dann schaltest du dauerhafte Verbesserungen frei, sodass du dann auch Raumschiffe mit 4 Elementen bauen kannst und so weiter und so fort. Also wahnsinnig tiefgehendes Strategiespiel mit sehr viel Wirtschaftsaspekten, aber im Kern trotzdem dann ein hochkomplexes Worker-Placement-Spiel, was Wiederspielwert hat. Wenn man das hat, braucht man, glaube ich, die nächsten Jahre nicht viel anderes.
Hohes Lob von Manuel. Ich habe bislang eine Partie spielen können, bin also noch nicht so tief eingestiegen. Habe mich auch so ein bisschen gefürchtet, als du gerade sagtest, da kann man total verlieren und total keine Chance haben gegen Profis. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber auf der anderen Seite, es gibt drei Dinge, die mir sehr gut gefallen haben und wo ich sage, ich würde es trotzdem probieren. Das eine ist, es gibt, obwohl ich glaube, die Erstregelerklärung war weit über eine halbe Stunde, obwohl ich dann das Wissen habe und gedacht habe, wie funktioniert das? Es gibt eine sehr, sehr gute Übersicht. Da steht drin, wie bekomme ich was? Das, was ich bei vielen Strategiestilen vermisse, wie komme ich von einem Punkt zum nächsten? Ich kann das nachschlagen, ich muss nicht permanent denjenigen stören, der das Spiel erklärt hat, sondern ich kann in der Zeit, wo die anderen dran sind, mal nachgucken. Das ist sehr, sehr gut aufbereitet. Das Zweite, was ich spannend finde, ist, bei Worker Placement ist es ja öfter so, dass man dann irgendwann sich für seine Figuren zurücknimmt, Leerzug machen muss und dann etwas dafür bekommt. Hier gibt es einen sehr, sehr interessanten Mechanismus. Ich kann mit meinen Figuren von dem Feld, auf dem ich stehe, verdrängt werden. Die bekomme ich dann wieder und die stehen mir dann weiter zur Verfügung und ich bekomme auch noch eine Belohnung. Das heißt, ich finde es sogar gut, wenn ich irgendwo rausfliege. Das hat einen ganz positiven Effekt. Ich habe ein, zwei Mal der Situation gehabt und gesagt, ich habe mich gar nicht verdrängt. Das ist ja ärgerlich, jetzt muss ich was anderes machen. Also das war, fand ich schon originell. Und das Dritte ist die Thematik, die du eben angesprochen hast. Sie ist so stark und so dicht. Ich bin immer nur am Gucken. Ich spiele wirklich in diesem Spiel dieses Thema. Und alles, was ich mache, ist nicht, ich setze nicht ein Männchen von da und ich kriege nicht 3 hier und 4 so, sondern ich bekomme Material, ich bekomme Treibstoff, ich muss Proviant an Bord nehmen für meine Passagiere. Und der absolute Höhepunkt, da haben wir dann alle darauf gedrängt, dass wir in der Probepartie das zumindest mal ausprobieren konnten. Das Rakete, das, als sie endlich fertig war, wir mussten unbedingt einen Raketenstart machen, weil wir wollten sehen, wie das funktioniert, was auch wieder für das Thema spricht. Und dann fährt wahrscheinlich dieser Worker, den ich zum Pilot ernenne, der fährt einen 5-stufigen Countdown, fährt der praktisch seine Rakete hoch, macht verschiedene Dinge noch, die er absolvieren muss. Und dann hebt dieses Ding wirklich ab und man sitzt da, man reibt sich die Hände, man erlebt da richtig was. Ja. Und das sind einfach Punkte, wo ich sage, yo, das ist jetzt so spannend gestaltet, dazu die großartige, grandiose Ausstattung. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal spielen. Und auch wenn es ein richtiger Brocken ist und wenn es Zeit kostet, diese Zeit werde ich mir nehmen. Also von daher, du hast mir richtig nochmal Appetit gemacht, das nochmal anzupacken. Galactic Cruise bei PD. Übrigens, wer es unter den Weihnachtsbaum legen will, 139 Euro werden dafür aufgerufen.
Ja, das ist per se schon die Deluxe-Version. Also da gibt es keine andere Variante. Ja, da stimme ich dir zu. Das ist eins der thematischsten Spiele. Das habe ich ja bei SETI auch schon gesagt, dass alles so schön mit dem Thema erklärbar ist als Mechanik. Und das macht Galactic Cruise auch hervorragend. Wirklich bis zu diesem Raketenstart, alles ist thematisch erklärt. Ja, mit dem Anwerben der Leute und so weiter. Und auch die Karten haben alle immer ein passendes Thema dazu. Und man fühlt sich nie wie bei einem abstrakten Worker Placement. Das muss man auf der Kategorie bei so einem Spiel erstmal hinkriegen. Hut ab. Gut, das war unser kleiner Durchritt durch aktuelle Spiele, die wir gespielt haben. Dann kommen wir jetzt zum großen, ausführlichen Interview mit Udo Fischer und danach hören wir uns nochmal kurz, dann schauen wir ins aktuelle Heft und was noch so bei dir auf dem Schreibtisch ansteht. Dann jetzt viel Spaß beim Interview, wir hören uns gleich wieder.
Wenn ich mich zurückerinnere an die Spiel in Essen, dann waren das 5 vollgepackte Tage mit ganz, ganz vielen Erlebnissen, ganz, ganz vielen spannenden Dingen. Und dann ist immer die Frage, an was erinnert man sich besonders? Ich erinnere mich an Kuchen. Es gab Kuchen. Und zwar eine riesengroße Torte, eine Geburtstagstorte, denn Asmodee hatte eingeladen, 30 Jahre Asmodee, eine Veranstaltung für Mitarbeiter, für Verlage, für Journalisten in einem Saal in Essen, in der Messe. Der CEO aus Frankreich war da, Thomas Kückler war da und auf der Bühne gab es ganz am Ende eine große Torte, die wurde auch angeschnitten, denn Asmodee wird in diesem Jahr 30 Jahre alt, nicht in Deutschland, sondern ganz allgemein in Frankreich. 1995 wurde dieser Verlag gegründet und wir nehmen das mal zum Anlass, mit dem Deutschlandchef von Asmodee zu sprechen und zwar ein bisschen informieren zu lassen, was bedeutet das für Asmodee, was bedeutet das für Asmodee Deutschland und wir freuen uns, dass Udo Fischer für uns Zeit hat. Hallo Udo.
Ja, hallo Stefan, hallo Manuel, ich freue mich total, dass wir das Format heute machen können und du hast gerade schon was angesprochen, was auch ein bisschen zu Verwirrung geführt hat. Ich kläre es gleich auf. Genau, Asmodee insgesamt wird 30. In Deutschland sind wir noch ein Teenager. Wir sind 17. Wir sind noch ein bisschen hier die jungen Wilden und werden also nächstes Jahr volljährig dann 18.
Dann gibt's wieder Kuchen.
Dann wird, na, selbstverständlich, wer volljährig wird, muss die nächste Party schmeißen. Das darf ich hier schon mal ankündigen.
Wir werden darauf zurückkommen. Reden wir, bevor wir auf den Standort in Deutschland eingehen. Viele wissen ja, dass Asmodee in Deutschland in Essen sitzt. Das hat es nicht immer getan. Reden wir erstmal über Asmodee Frankreich 1995. Ich war auch so ein bisschen überrascht, was ich da an Details erfahren habe auf eurer Veranstaltung in Essen. Da habt ihr auch so ein bisschen in die Geschichte reinschauen lassen. Man weiß, Asmodee ist ein Riese, was Spiele betrifft, was Umsatz betrifft, was Verlage betrifft mittlerweile. Aber man hat ganz klein angefangen, 1995, da haben Menschen Spiele entwickelt, die haben sie persönlich an die Läden ausgeliefert. Was war da los, wie ging das los vor 30 Jahren?
Du, das ist wirklich eine ganz charmante, nette Garagen- oder Keller-Story, ne? Wer Stranger Things kennt, die Runde, die da im Keller sitzt und sich also Rollenspiele zusammen macht. So ähnlich ging das hier auch los. Das waren einfach ein paar Freunde, die gerne Brettspiele, Rollenspiele, nochmal Anfang der 90er war das, der Markt ja sehr, sehr unterschiedlich. Man hatte gar nicht so wie heute Zugriff auch auf Importspiele, auf alle Regionen, alles, was wir heute zum Glück haben, dass wir global sind und auch Kleinverlage, man an Dinge von Kleinverlagen rankommt und die Novitäten rankommt und was wir alles heute haben, das war ja Anfang der 90er ganz anders. Und ja, die saßen also in einem Pariser Vorort, in ihrem Spielezimmer und haben das, die Dinge, auf die sie Zugriff hatten und gespielt und dann gedacht, ja, aber hier würde ich was anders machen, hier würde ich was weiterentwickeln, haben angefangen, da kleine Abenteuer zu schreiben, Szenarien, einfach eingestiegen und da ist dann eben ein kleiner, ja, ein Hobbyverlag entstanden im ersten Schritt, um Sachen zu publizieren, wie man das damals so gemacht hat. Relativ einfache Drucktechnik, wie das so ablief Anfang der 90er. Ne?
Wie ist es dann weiter gewachsen? Wie gesagt, selber ausliefern. Du hast dann bei der Veranstaltung in Essen gesagt, das Modell konnte man auf Dauer nicht durchhalten, dass man das persönlich alles zum Kunden oder zum Verlag bringt. In einige Jahre später war es so, dass Asmodee zumindest in Frankreich eine Größe war, dass man bekannt war und dass es sich weiterentwickelt hat. Wir müssen gleich nachher mal einen Sprung machen, weil 30 Jahre können wir nicht en Detail darstellen, zu dem, was so vor 10 Jahren war, als Asmodee sich schlagartig noch deutlich vergrößert hatte. Aber auf dem Weg, die ersten 20 Jahre, wie hat sich Asmodee da entwickelt? Von der Garagenfirma, die gehört haben, zu einem Spieleverlag, der konsequent den französischsprachigen Markt zumindest intensiv mit Spielen beliefert hat.
Ja, das Modell am Anfang war tatsächlich in einem altersschwachen Auto selber, die Dinge, die man selber hergestellt hat, produziert hat, im Copyshop, was auch immer, wie auf diesem Startniveau, selber auszufahren, die Läden anzufahren, die man kannte, mit den Händlern direkt zu sprechen. Also wirklich was einfach so ein Hobbyimpuls. Und das hat sich dann sehr schnell entwickelt. Und dann wurde auch aus diesem, wir machen hier uns Spiele oder Rollenspiele, die wir selber gerne spielen möchten, kam dann die Idee, hey, das kann vielleicht auch ein Living werden, ja? Das kann was Größeres werden, das kann ein Modell werden. Und in den ersten Jahren, das hat sich dann natürlich sehr schnell entwickelt, dass man sagt, wir müssen zum Beispiel eine Auslieferung hier professionalisieren. Die ersten 10 Jahre ist Asmodee eben in Frankreich gewachsen und ist aber dann ja schon 2008 relativ früh, Deutschland war wirklich eins der ersten Länder nach Deutschland gekommen, ins wunderschöne Konstanz am Bodensee durch den Kauf der Firma Proludo. Warum Deutschland? Weil Deutschland natürlich, was heißt natürlich, wir sind einer der am entwickeltsten Märkte im Bereich Brettspiele, die eine lange Historie haben, wo wir auch viele Marktteilnehmer haben, die eine lange Historie haben, die Deutschen spielen sehr gerne. Das war ja auch die Zeit, wo das so losging mit diesen German Board Games. Dann kam, die Catan kam Mitte, Ende der 90er und war ja sozusagen ein Ambassador, ein Botschafter für eine bestimmte Art Spiele in die Welt hinaus. Damit lag das so ein bisschen, war es einfach offensichtlich, dass man, wenn man sagt, man möchte expandieren, dass da Deutschland einfach sehr, sehr schnell im Blick.
Proludo war ja eine Firma an Konstanz am Bodensee. Wenn man dann Spiele von Asmodee besprochen hat, es gab auch das Label Asmodee, gab es damals schon, dann stand dann der Asmodee-Vertrieb Proludo. So war das dann. Ich habe das Ganze dann 2008 mal besucht. Das war dann ein angeschlossenes Lager. Das war also noch bei der Chefin direkt hinter der Ecke. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, dass man, wenn man bei dir durch die Tür geht vom Büro, dass man direkt im Lager steht. Ich nehme mal an, nicht. Wäre auch ein ziemlich großes Lager dann. Aber damals war es noch so, da waren einige wenige, die das Ganze gestemmt haben. Und wir erinnern uns an die Firmen oder an die Marken Jeux d'Ecart und an Eurogames, die damals in Konstanz halt auch ansässig waren, mit der damaligen Verlagsführung. Ja, und man konnte eigentlich sagen, das liegt doch eigentlich ganz gut, so im Dreiländereck zwischen der Schweiz und Österreich. Aber ein paar Jahre später sagt ihr, das passt wohl nicht so. Ihr seid dann umgezogen. Ich glaube, 2013 war es, seid ihr rüber nach Essen. Es war einfach eine logistische Entscheidung, richtig?
Ja, also mehrere Treiber. Zum einen, wir sitzen mitten im Ruhrgebiet. Hier sind wir in einem Ballungsraum, wo 7 Millionen Menschen leben. Das gibt natürlich viele Möglichkeiten, weil wir möchten gerne eng vernetzt und verknüpft sein. Hier sind sehr viele kleine Cons und Veranstaltungen und wir haben hier ein großes Händlernetz. Und wir lieben auch, in der Stadt zu sein. Wir nehmen ja also regelmäßig auch an Stadtevents teil, vom Stadtmarketing, wenn die im Sommer Open-Air-Dinge tun. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, der ist ganz klar auch, wir schreiben manchmal im Spaß unter unsere E-Mails, herzliche Grüße aus der Hauptstadt der Spiele. Ganz klar, Essen ist international. Do we meet in Essen next year? Und alle, die irgendwie rund um das Thema Spiele unterwegs sind, jeder kennt Essen. Es ist ein Begriff, das steht. Und ich meine, was gibt es für eine bessere Adresse, als zu sagen, hey, wir sitzen in Essen, wir sitzen da, wo Event Number One jedes Jahr stattfindet und sich die globale Community trifft. Das war sicherlich auch wichtig. Und wir sind eine internationale Firma. Mit Düsseldorf haben wir eine tolle Flughafenanbindung. Und man kann auch hier in Essen in einen durchgängigen Zug steigen, ist in 4 Minuten Gare du Nord in Paris und fällt fast in unsere Zentrale rein. Da sind also viele Themen zusammengekommen, wo wir gesagt haben, Mensch, Essen, Megastandort, ne?
Ich stelle mir gerade vor, wenn ihr in Konstanz geblieben wärt, wie dann in Pandemic Konstanz auf dem Spielplan gewesen wäre. Oder Konstanz jetzt auf einmal dann die Hauptstadt der Spiele gewesen wäre. Aber ja, ich verstehe natürlich die Situation. Freiburg ist übrigens auch schön, das fährt auch direkt nach Paris. Aber gut, ich verstehe schon, warum ihr in Essen seid.
Und auch Konstanz ist wunderschön. Ja, da musste man ein paar Sachen zurücklassen, die Essen da nicht sind. Also ganz klar.
Ja, wenn wir jetzt schon in Essen sind, es ist jetzt auch riesengroß geworden in Essen. Erzähl uns doch oder nimm uns doch mal ein bisschen mit, so die Unabhängigkeit von der Konzernmutter oder wie abhängig seid ihr noch von Frankreich? Also wie viele Entscheidungen trefft ihr selber? Wie stark hängt Frankreich da noch mit drin? Weil es gibt ja schon auch sehr starke Unterschiede, auch spielerisch, was den Markt betrifft und so.
Absolut. Und das ist auch Teil unserer Dynamik. Und ich erlebe oft in Gesprächen, wie unterschiedlich die Sicht von außen auf uns ist und wie unterschiedlich meine Sicht ist, die ich auch gern mitteile. Und ich würde sie gern mit euch heute auch teilen. Ich hatte ein ganz interessantes Gespräch vor ein paar Monaten, wo jemand sagte, ja, ihr seid ja so stark durchstrukturiert, jetzt seid ihr an der Börse, Konzern, top down, bim, bim, bim. Ihr seid so ein bisschen wie haben irgendwie über die Antike gesprochen, ja, ihr seid ja so die römische Armee, ne? Die geht so planmäßig vorwärts und nächste Land und so. Da habe ich gesagt, ja, interessante Sicht. Ich muss dir aber sagen, wir sind eher das gallische Dorf an vielen Stellen. Nicht nur, weil wir die französischen Wurzeln haben, sondern Wir können uns auch ganz schön, wenn es um ein Thema geht, wo wir Meinungen zu haben, und hier sind ja Leute, der Großteil der Mitarbeitenden bei uns, wir sind selber Spieler, wir sind Sammler, wir sind heavy involved people, wir lieben das, da ist total viel Herzblut drin. Es ist halt nicht nur ein Job, überhaupt nicht. Und das heißt, wir können uns auch ganz schön darum ringen, in welche Richtung gehen wir, wie wollen wir es machen, machen wir es richtig. Und dann sind wir doch manchmal eher so wie das gallische Dorf, wo auch mal eine Rauferei ist, aber abends sitzen wir definitiv alle wieder am selben Lagerfeuer und haben was auf dem Grill und vertragen uns.
Wer ist angebunden am Baum?
Das ist eine gemeine Frage. Ich nehme zum ersten Mal hier vor meinem Recht Gebrauch, dass du mir eine Frage stellen darfst, die ich aber nicht beantworten werde. Also, nein, es ist so. Wir sind ja quasi Asmodee, es hat ja zwei große Bereiche. Und das eine ist der Publishing-Bereich, sind unsere Studios und das ist unser Kern. Da kommen wir ja auch her. Ne? Die Kreativität, die Autorinnen, die Autoren, die Entwickler, die Designer, die Publisher, die Grafiker, alle, die sozusagen an dieser Stelle ein Spiel in die Welt bringen. Und auf der anderen Seite haben wir diesen anderen, zweiten Bereich, und das ist Distribution Units, wo ihr sprecht gerade mit dem Geschäftsführer der deutschen Vertriebseinheit, Distribution Unit. Und das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Bereiche. Deshalb ist es so, dass wir auch häufig auf die Welt in etwas unterschiedlichen Facetten gucken. Das Gute ist aber dran, dass wir meistens, wenn wir uns am Ende zusammenbringen mit unseren Sichtweisen, wirklich den 360-Grad-Blick haben. Natürlich guckt der Vertrieb manchmal auf Dinge anders als der Designer. Und jetzt zu der Frage, du hast gesagt, Unabhängigkeit und wie können wir Entscheidungen treffen. In der Art, welche Sortimente und Portfolios wir führen, haben wir natürlich, ist unsere eine erste Aufgabe. Wir haben tolle Studios, über 20 Studios, die auch unterschiedliche Profile haben. Ne? Welche Art Spiele sie in den Markt bringen, wo ihr Schwerpunkt liegt. Und das ist unsere erste und vornehme Aufgabe für unsere Studios, ein guter Partner im Vertrieb zu sein. Möglichst viel Zugang in den Markt zu bringen, sie wirklich weit gut zu distribuieren, auszuspielen. Das haben diese Spiele verdient. Und parallel gucken wir ja, was ist für den lokalen Markt die gute Ergänzung. Wir haben also, die nennen wir dann Third-Party-Partners. Und da haben wir ja in Deutschland zum Beispiel, ist wirklich ein Premium-Partner von uns, der Hans im Glück, wo wir sagen, das ist für den Markt eine ganz tolle Abrundung. Die machen wunderschöne Spiele. Und wir möchten da sehr gerne der Vertrieb für sein. Und das differenziert sich natürlich je nach den Märkten. Ja, wir haben also Nachbar-Units, die sehr starken Trading-Card-Anteil haben. Da sind wir in Deutschland in einer etwas anderen Aufstellung, weil unsere Schwester in Rating, die Blackfire, die hat ja einen ganz starken Trading-Card-Schwerpunkt. Und wir hier, die Essener, die Asmodee GmbH, haben wirklich den starken Fokus auf Brett- und Kartenspielen und sind in der Ausgestaltung des Portfolios, was wir führen, haben wir große Freiheiten, weitgehende Freiheiten. Ja, das ist auch unsere Verantwortung für den Local Market, für das richtige Portfolio zusammenzubringen. Und wir probieren auch für unsere Händler, Kunden und damit natürlich für deren Kunden einfach möglichst viele Dinge aus einer Hand zu bringen, wo wir sagen, das passt gut zusammen.
Machen wir vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ich erinnere mich an ein Spiel, das hieß Memoir 44, so habe ich es übersetzt, bei Days of Wonder erschienen, in der Spieleszene ein hochgehandeltes Spiel, komplexes Zwei-Personen-Spiel, eine Simulation, Weltkrieg II-Thema, wurde damals sehr hoch gehandelt. Die Frage ist, bringt man das auf Deutsch raus oder bringt es nicht? Ich glaube, es gab seinerzeit nur Englisch. Mittlerweile haben wir eine Weiterentwicklung an andere Versionen. Ich bin kein Weltraumexperte. Battle of Horse heißt es, oder Horse, kannst dich wieder aussprechen, bitte ich sonst was helfe. Das ist jetzt da, es wurde jetzt umgesetzt. Ist zum Beispiel, das Spiel ist jetzt da, hat ein anderes Thema, ist vielleicht für den deutschen Markt geeignet. Wenn heutzutage noch jemand aus den Studios, aus den über 20 Studios wieder etwas anbieten würde und würde sagen, das machen wir jetzt, oder Frankreich sagt, das können wir gebrauchen, könnt ihr da in Deutschland guten Gewissen sein, funktioniert nicht bei uns auf dem Markt, müssen wir anders machen oder machen wir hier nicht? Ist sowas möglich?
Ja, ich möchte zweigeteilt antworten. Also ganz konkret auf das Spiel. Es ist ja zum Spiel Memoir 44. Es ist ja jetzt so Spiel gerade in Deutsch in einer überarbeiteten neuen Version. Die Minis sind anders und Regeln und so weiter. Also eine wirklich tolle, überarbeitete neue Version erschienen. Und da waren wir quasi, wenn du so möchtest, Vermittler und Geburtshelfer. Das macht unser Partner Spielworks. Die haben, das ist also bei Spielvox erschienen und wir sind mit im, am Vertrieb beteiligt, damit das einfach, weil damit wir unsere Distributionskraft nutzen können, damit das möglichst breit ausgespielt wird. Und gleichzeitig, und da sieht man auch so ein bisschen, wie wir verbandelt sind, für den Uli Blendemann Spielvox, distribuieren wir seine Projekte auch mit. Und an der Stelle war er für uns derjenige, der es reingeholt hat, die Betreuung übernommen hat, die Lokalisation gemacht hat, weil was uns leitet ist, wenn wir ein Projekt, ein Spiel, ein Thema gut finden, suchen wir den Weg, wenn wir das Gefühl haben, das sollte im deutschen Markt lokalisiert erscheinen, dann suchen wir den Weg, wie wir das möglich machen können. Und das Zweite ist, durchaus sind in der jüngeren Vergangenheit auch einzelne Spiele, die aus unserem Studio-Umfeld gekommen sind, nicht ausschließlich bei uns erschienen. Warum? Unser Blick ist ganz klar. Das einzelne Spiel oder eine Linie, eine IP, verdient immer die bestmögliche Betreuung im lokalen Markt. Und wenn wir aus welchen Gründen auch immer glauben, dass wir vielleicht nicht die Besten dafür sind, dann ist es Teil unseres Jobs, nicht zu sagen, na, dann machen wir unambitioniert hier irgendeine Kleinauflage und so, sondern dann geht's drum, mit dem unserem Studio zu sprechen, wer könnte denn der Beste im Markt dafür sein? Und dann lassen wir auch etwas los. Ja, es gibt keinen generellen Automatismus, dass ein, nochmal, im ersten Schritt prüfen wir das immer, aber es gibt keinen generellen Automatismus, wenn alle am Tisch sagen, hey, jemand anders ist vielleicht stärker Experte im Kinderspielbereich oder in einem anderen Bereich, dann geht es darum, was ist das Beste für das Spiel, für die Verbreitung des Spiels, für die Auflagenhöhe, für die Breite der Distribution, Marketing, Messe, alles, was dahinter hängt.
Und das machen die Größenordnung 265 Mitarbeitenden, die für Asmodee Deutschland am Standort in Essen und drumherum unterwegs sind. Da sind sehr, sehr viele Menschen, die sich über Redaktion und Ausgestaltung und Vertrieb Gedanken machen. Und das ist ungefähr 10% dessen, was Asmodee weltweit hat. Wir hatten was von 2300 Mitarbeiter in über 25 Ländern. Das ist so, um einfach nochmal die Größe dieses gallischen Dorfes, was du eben angesprochen hast, vielleicht nochmal einzufangen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schmuckes gallisches Dorf. Es hat sich unterwegs etwas geändert, dass es zu dieser Größenordnung gekommen ist. Die ersten 20 Jahre, jo, ist man so gewachsen. 2008 hatten wir gerade gehört, Deutschland, pro Ludo. Ja, und dann ging es irgendwann plötzlich sehr schnell in immer größeren Dimensionen. Ich mache mal gerade 2, 3 Stationen. 2014 hat man sich zusammengeschlossen mit Days of Wonder Fantasy Flight Games. Dann gab es eine Firma namens Euraseo oder Euroseo, ein Fonds, der 145 Millionen auf den Tisch gelegt hat, gesagt hat, wir verschmelzen das Ganze mal und jetzt sehen wir mal, dass wir außer mit Hotels, Parkraumbewirtschaftung, Autoverleih und so weiter noch ein interessantes Element in unserem Portfolio haben. Das hat wohl ganz gut geklappt. 4 Jahre später hat man das Ganze für 1,2 Milliarden weiterverkauft an einen Venture Capital Fonds. Und ja, jetzt ist dann irgendwann 4 Jahre später nochmal die Embracer-Gruppe eingestiegen. Da war das Ganze dann 2 Milliarden wert. Und dann sind wir letztendlich Anfang diesen Jahres, worauf ihr auch recht sehr stolz seid, abgespalten von dieser Group bei Nasdaq in Stockholm gelandet. Und mittlerweile ist Asmodee selber an der Börse. Innerhalb von 10 Jahren ein gewaltiger Aufstieg. Das ist für viele Leute, die draußen stehen, schwindelerregend und sagen, da geht's dann noch um Spiele, geht's dann noch um Umsatz? Wo behält man so seine Identität? Wo behält man so seine persönliche Freude am Spielen, wenn da eine große Firma hinter sitzt, die sagt immer, Leute, ihr müsst wachsen, ihr müsst wachsen, ihr müsst wachsen. Glaube ich, das ist keine einfache Aufgabe, auch für alle Beteiligten. Wie war es bei euch?
Ja, das stimmt. Du hast ja ein bisschen die Stationen unseres Wachstums geschildert. Bevor wir jetzt in das jetzige Szenario mit dem Börsengang gekommen sind, hatten wir ja in der Regel Kapitalgeber im Hintergrund. Das Wunderbare war, die haben uns gekauft, haben jemanden bei uns reingesetzt zum Gucken und dann haben sie mal gesagt, aber you're the experts, develop the company, grow the market, do the job. Und das war natürlich eine ganz tolle Situation für uns, weil weitestgehende Freiheit war. Und ich glaube, du hast ein bisschen die Zahlen ja auch genannt und die Wachstumsdynamik, das war was ganz Tolles. Und jetzt sind wir einen nächsten Schritt gegangen und wir sprechen ja nachher auch noch ein bisschen über den großen Wechsel, dass wir auch stärker eine Marke werden wollen. Und wir haben aber gesagt, unsere Marke ist nicht nur Asmodee, sondern darunter gibt es ja eine kleine Subline, die heißt Inspired by Players. Weil genau diese Frage, die du gestellt hast, haben wir uns selber auch gestellt, haben gesagt, sozusagen auf einer technischen Ebene, auf einer Ebene der Gesellschaftsform und so, da passiert gerade ganz viel. Was ist denn unsere Identität? Stopp mal, Review, wir selbst vergewissern uns nochmal, wer wir sind und welche Firma wollen wir sein und welche Firma wollen wir in der Zukunft sein. Und wenn wir darüber reden, was bedeutet für uns, Marke sein zu wollen, sind wir genau in unserem internen Prozess dazu gekommen, dass unsere Philosophie ist, inspired by players. Warum? Wir sind selber Spieler. Wir sind Spieler, Sammler, wir sind ganz tief drin und für die Menschen, die hier arbeiten, es ist nicht nur der Job, es ist wirklich der Job XL. Wenn ihr nach Essen uns hier mal besuchen kommt, die Dynamik ist der Hammer. Du kannst hier jeden Abend after work irgendeiner Sache nachgehen. Wir haben am Mittwochnachmittag eine sozusagen bezahlte Spielezeit während der Arbeitszeit. Da gucken wir uns unsere Novitäten an oder wir gucken an, wer ist denn dieses Jahr nominiert oder jetzt gerade haben unsere Scouts, die haben Stapel von Messe-Novitäten mitgebracht, auch von unseren Marktbegleitern und einfach jeder, der Lust hat, das wird jetzt durchgespielt. So, dann haben wir hier Themenabend, fast jeden Abend. Du kannst den einen Abend Trading Card, Star Wars Unlimited spielen, du kannst am nächsten Abend Tabletop Püppchen schieben und so weiter. Du kannst einen Hardcore-Experten-Kennerabend hier haben, mit 4 Leuten da 6 Stunden spielen, eine Twilight Imperium Session. Und das ist etwas, was sehr, sehr besonders ist. Was wir eben, als wir gesagt haben, wie wollen wir denn als Marke sein, haben wir gesagt, das möchten wir gerne nach außen bringen und inspired by players. Wir sind Players, aber wir möchten uns auch durch euch, durch die Community, durch die Kunden inspirieren lassen, zurück inspirieren lassen. Das ist uns total wichtig.
Also es wird viel gespielt in Essen, es wird miteinander gespielt, es wird miteinander gesprochen. Man muss aber auch 265 Leute koordinieren. Man muss dieses gewaltige Wachstum in dieser 10 Jahre, die ich jetzt gerade eben besprochen habe, koordinieren. Das war nicht immer leicht. Da hat es dann an der einen oder anderen Stelle natürlich mal geknirscht mit der Auslieferung. Die Händler haben ihre Sachen nicht bekommen. Dann waren Spiele da, dann waren sie nicht da. Ihr hängt natürlich auch daran, dass die Sachen produziert werden müssen. Die Warenströme müssen rüberkommen, es muss ausgeliefert werden. Das war eine richtig heftige Aufgabe, die da zu lösen war. Das hat natürlich immer mal geknirscht. Jetzt, wo steht ihr jetzt nach 10 Jahren massiven Wachstum, beziehungsweise nach 30 Jahren insgesamt mit Asmodee? Wie seid ihr aufgestellt? Ihr seid sehr breit aufgestellt mit Brettspielen, mit Zubehör, mit Distribution. Ist man jetzt an einem Punkt, dass man sagt, wir haben jetzt eine Größe, die ist gut, oder soll das jetzt in dem Tempo weitergehen? Was ist da der Plan?
Ja, also ich sag gerne etwas noch zu den 265 Mitarbeitenden und das löse das mal ein bisschen auf. Das sind 5 eigene Gesellschaften in Deutschland. Und zwar haben wir eine Holding, die uns sozusagen unser Dach ist und uns alle umarmt und uns bestimmte Services bringt zu den 4 operativen Einheiten. Also da wird die IT-Sicherheit gemacht, da ist das Accounting, Finance, HR, so. Dann haben wir 2 Vertriebseinheiten, Distribution Units, unsere Schwester Blackfire in Rating und die Asmodee GmbH in Essen. Wir in Essen Standort sind knapp 70 Mitarbeitende. Dann haben wir, und die in Rating, unsere Schwester macht das eigene Lager. Da haben wir so ein bisschen, was du vorhin sagtest, man kann vom Büro ins eigene Lager laufen. Ich finde das sehr spitze. Wir gehen über einen externen Partner in Süddeutschland. So, dann haben wir 2 Studios. Und das ist was ganz Tolles, weil das klassische Asmodee, wir haben ja sehr viele Studios, die kommen aus Frankreich. Und dann haben, du hast vorhin gesagt, genau, USA ist dazugekommen. Und wir haben in Deutschland zum einen Lookout, die zur Asmodee-Gruppe gekommen sind. Und wir haben eine Neugründung, Gamegenic. Die sitzen bei uns mit im Haus unten. Das ist ganz toll, weil sich dann natürlich total viel gegenseitig befruchten kann und man über die Sachen redet und über Projekte redet und Produkte redet und Feedback aus dem Handel bringt und die Designer reden wieder mit uns. Das ist eine total schöne Dynamik. Und da sind wir auch total stolz drauf, weil Gamegenic ja die Accessories, die Zubehöre für Trading Cards, Kartenspiele, aber auch für Brettspiele, weil viele Sleeven ja heute wollen ihre Sachen schützen. Das ist ein großes Thema. Global hier, das wird hier in Essen designt und dann global ausgespielt, sind wir mega happy. Also wir sind in Deutschland sozusagen diese Zahl 265, die geht über 5 Gesellschaften. Ne? Und ja, wie geht's weiter die nächsten Jahre? In Covid. Ich fange mal in Covid an. In Covid war für viele ja ein, und wir sehen die Nachwirkungen in der Gesellschaft, es war ein schwieriges Thema, Lockdown, wir kennen das alles, Restriktionen und so weiter. für unsere Branche war es, man darf das ja immer gar nicht, weiß immer gar nicht, wie man das genau rüberbringt. Es war, ich sag gerne mal, das war so eine Art Brettspielrenaissance. Die Leute waren zu Hause, die mussten teils in kleinen Einheiten sitzen, in der Familie, zu zweit. Alleine, Puzzle sind auch hochgegangen, Solitärspiele sind hochgegangen, Zwei-Personen-Spiele sind explodiert. Und es war eine ganz tolle Phase, weil viele Menschen, die das analoge Spiel etwas aus dem Auge verloren hatten, zwischen diesen ganzen anderen Freizeitangeboten, die jeden Tag von rechts und links reinknallen. Und dann saß man plötzlich zu Hause und es gab diese Zeit, eine Zeit der selbst erzwungenen Selbstbesinnung. So, was ist mir eigentlich wichtig? Was kann ich hier machen? Dann wird mal in den Schrank geguckt und dann gab es da vielleicht eine unvollständige, verstaubte Spielesammlung von früher. Und dann wurde sich aber drauf besonnen, wurde auch zugekauft und häufig etwas wiederentdeckt. Ne? Dann gab es natürlich auch in den Familien vielleicht da die Eltern, die gesagt haben, so, jetzt ist mal Schluss mit Digitalspielen, sondern wir machen mal was zusammen am Tisch. Und das war eine ganz wunderbare Phase, wo wir den Kontakt zu ganz vielen Menschen wiedergewonnen haben oder ganz neu gewonnen haben. Und dann ging es eben los in 22, wo wir alle ja ein sehr positives Szenario hatten. Mensch, endlich sind die Restriktionen weg. Der stationäre Handel, der kann wieder aufmachen. Es geht wieder alles los. Und es war in echt nachher eine gar nicht so einfache Phase. Ne? Dann sind die Leute, dann konntest du wieder in den Freizeitpark gehen, du konntest ins Kino, du konntest sehr viele andere machen und wir waren Themen machen und wir waren plötzlich wieder in diesem offenen Feld, wo das Brettspiel sich bewähren muss und bestehen muss zwischen diesen vielen anderen Angeboten. Und jetzt hat sich das alles sozusagen so ein bisschen wieder ja normalisiert und eingependelt. Aber was wir sehen, unterm Strich, netto, haben wir mehr Menschen gewonnen. Alle zusammen. Und das ist was ganz Tolles und zeigt auch so ein bisschen die Power dahinter, weil ja häufig in der Vergangenheit schon, also ich komme ja aus der Buchbranche ursprünglich viele Jahre, wo immer gesagt wurde, das gedruckte Buch, das noch ein paar Jahre und dann ist da Exitus, hat sich anders entwickelt. Und es wurde auch schon viel über analoge Spielen geschrieben, ob das verschwindet oder sich komplett digitalisiert oder nur noch ein Nischendasein hat. Und wir sehen hier eine ganz andere Entwicklung, dass Menschen das durchaus sehr schätzen, dieses andere Erlebnis mit echten Menschen am Tisch zu setzen, die soziale Interaktion, was ich da alles habe. Und das sehen wir auf einem neuen Level, auf einem anderen Level. Und das, und wir merken auch, die Menschen sind einmal hier und sie sind einmal da. So wie wir einkaufen, ich kaufe mal im Netz und ich kaufe mal stationär, so spiele ich auch mal. Ich spiele mal digital und ich spiele mal am Tisch. Ich bin mal bei Boardgame Arena und dann freue ich mich, dass ich wieder abends meinen Spieleabend habe. Ich setze mich den einen Abend mit meinen Buddies zusammen, da machen wir stundenlang richtig schön Kenner. Und einen anderen Abend setze ich mich mit einer ganz anderen Truppe zusammen. Da geht's nur um Fun und Partyspiele, kurz und schnell, viel Lachen. Und das ist etwas, wo wir glauben, da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Alle zusammen. Ja.
Ich meine, hat ja auch einen Grund, dass ihr Boardgame Arena auch dazu gekauft habt. Sicherlich auch eine Nachwehe der Pandemie, da ja auch starkes Wachstum verzeichnet worden ist. Aber das merkt man auch, dass da jetzt mehr Power dahinter ist, weil ja auch deutlich mehr Spiele da jetzt veröffentlicht werden. Da ist mir auch das neue Logo oder die neue Markenwelt und so aufgefallen. Unsere Marke zeigt jetzt Gesicht, sagst du. Ihr habt ja jetzt so eine Überarbeitung hinter euch. Du hast schon auch angedeutet, dass ihr jetzt noch mehr als Marke auftreten wollt. Wenn man in der Vergangenheit guckt, war Asmodee oft so ein bisschen versteckt auf der Rückseite des Covers. Das soll jetzt ein bisschen stärker werden, Fragezeichen. Und um an der Stelle vielleicht auch ein bisschen zu grillen, wie kamen denn diese ersten Entwürfe an? Weil so in der, wenn man sich in Foren oder so unguckt, Markenredesign ist immer schwierig. Das kennen, glaube ich, alle Chefs von Firmen. Aber viele Menschen so in meinem Umfeld konnten nicht so wirklich rauslesen. Warum hat das A jetzt mal einen Cape und mal irgendwie ein Schleifchen im Haar? Und was bedeutet Experte und was bedeutet Kenner? Wie war da eure Wahrnehmung und eure ehrliche Einschätzung? Hat das so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Ja, also du hast vollkommen recht. In der Vergangenheit waren wir auf der Rückseite der Schachtel in 6-Punkt oder 8-Punkt, kurz vor der Lupe, wo dann stand in Deutschland im Vertrieb durch. Musste man aber suchen und dann noch lesen können. Und war auch einfach eine Vorschrift, die man hier dann, wenn du im deutschen Markt vertreiben möchtest, nachkommen muss. Das stand gar nicht im Fokus. Im Fokus war immer, ist es ein gutes Spiel? Hat es einen tollen Autoren, eine tolle Autorin? welches Studio macht es. Es gibt dann Leute, die bestimmten Grafikstil lieben und. Jetzt haben wir gesagt, das machen wir alles genauso weiter. Das ist uns weiter wichtig. Und parallel möchten wir aber die Marke dazu bringen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass in Essen, das konnte man, denke ich, an unserem Auftritt dort auch recht gut sehen. Dort war ganz oben das Dach sozusagen, war Asmodee. Da hat man auch unsere neue Farbwelt, diese kräftige Farbwelt dann gesehen, diese Ringe. Und unten drunter, trotzdem sehr gut wahrnehmbar, waren die Studios, die IPs und die Themen. Das wird alles bleiben. Wir möchten es nur anders zusammenbauen. Ja, eine Marke an sich, das ist ja nur ein Wort, ein Name, da muss ja etwas hinterstehen. Und zum einen, unsere Marke, das sind die, und wir haben auch gesehen, die Mitarbeitenden, die Promotoren, wir waren zum ersten Mal in einem einheitlichen Outfit unterwegs, dass wir gut erkennbar waren. Und viele Leute auf der Messe haben gesagt, boah, seid ihr schon wieder viel größer geworden und das ist die halbe Halle und ihr habt schon wieder. Und dann haben wir oft gesagt, nee, wir sind sichtbarer geworden. Wir haben zum ersten Mal uns stärker so aufgestellt, dass es einem wirklich sehr schnell, sehr deutlich wird, wer gehört dazu. Ja. Und da ist Deutschland übrigens ein besonderes Thema. Die Deutschen sind sehr, sehr markentreu. Viel treuer als in anderen Ländern. Und eine Marke, die der Deutsche liebt, die muss schon sich sehr bemühen, dass sie nicht mehr geliebt wird. Ne? Ich könnte jetzt Beispiele aus der Automobilindustrie oder wo auch immer nennen. Die machen da wirklich wilde Sachen und die Deutschen lieben sie noch immer ganz schön dafür, was sie sich eigentlich geleistet haben vielleicht. Und wir haben gesagt, wir ersetzen ja hier nichts, sondern wir reichern etwas an. Wir möchten damit arbeiten. Und wir haben oft genau diese Rückmeldung gekriegt. Ihr seid so, ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Ihr seid gar nicht zu erkennen. Mein nächster Schritt, meine Reise, das macht mir so unendlich schwer. Und wenn du das von allen Seiten hörst, den Spielenden, den Partnern im Handel, der Presse, eigentlich von allen Akteuren, die sagen, boah, bei euch ist aber immer sehr unübersichtlich, undurchsichtig. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und es hat ja jetzt auch ein paar Jahre gedauert, bis wir uns insgesamt als Firma darauf verständigt haben, dass wir sagen, wir sind jetzt sozusagen an einem Punkt, dass wir sagen, wir möchten Consumer-Facing machen, wir möchten Marken.
Was ja vor dem Hintergrund einer Börsennotierung auch nicht schlecht ist, wenn man als Marke bekannt ist und weiter auftaucht und wenn dann vielleicht auch Erfolgsspielen wie Splendor, Ticket to Ride, also Zug und Zug, Dixit und Azul demnächst auch vorne Asmodee draufstand. Das hatten wir ja früher schon mal, das Asmodee als Marke gehabt, aber das waren dann Eigenmarken. Das gibt es offensichtlich nicht mehr. Also ihr zeigt euer Gesicht, ihr wollt da weiter nach vorne. Das gallische Dorf soll also weiter wachsen und das ist eben schon mal die Frage, in Richtung Zukunft auch nochmal, ja, wie viel Dampf ist jetzt dahinter? Muss man weiter wachsen? Muss man weiter in dem Tempo wachsen, wie es zuletzt war? Erwarten das die Anleger auch, die jetzt eine Asmodee-Aktie ja nicht zu Hause liegen haben, aber zumindest in ihrem Portfolio haben? Oder wie ist man da aufgestellt? Wie viel Druck kommt da wieder von außen rein, dass man da sagt, wir treffen die Entscheidungen als Spieler, so wie wir gerne auch am Spielerabend am Abend treffen bei Asmodee in Essen? Oder wie viel kommt da auch von außen rein, dass man Dampf bekommt, dass man gesagt bekommt, da muss jetzt noch wesentlich mehr dazu kommen? Das ist eine schwierige Lage. Wie kann man das ausbalancieren?
Also, und unser Chef, der Thomas Kögler, hat ja sich dazu geäußert beim Capital Market Day letztes Jahr auch schon vor dem Börsengang, als er genau das nämlich von potenziellen Investoren ja auch gefragt wurde, wie wollt ihr da weitermachen? Und hat ja auch verraten, dass wir sozusagen dort Mittel bereitgestellt haben, die das weitere Wachstum auch durch Zukauf ermöglichen. Wir wollen weiter organisch wachsen aus unseren eigenen Themen heraus und wir wollen aber auch, wenn wir etwas sehen, was uns wichtig ist oder auch etwas vielleicht gefährdet ist. Und jetzt bin ich beim Thema Zombie-Side. Und wir kennen dort zum Beispiel eine Linie, ein Spiel, weil wir es global seit vielen Jahren über viele DUs vertreiben und da ist etwas, wo wir sagen, das möchten wir erhalten oder vielleicht auch weiterentwickeln. Das sollte nicht vielleicht verschwinden, sondern wir finden das gut und es sollte für die Welt der Spielenden bleiben, dann ist das sicherlich ein Punkt, wo wir sozusagen nicht nur einspringen, sondern sagen, das möchten wir weitermachen. Das sollte zur Asmodee-Familie. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn wir wachsen, es immer so rum ist, dass jemand zu uns kommt und sagt, kann ich Teil der Asmodee-Familie werden? Ja, das ist uns auch total wichtig. Das ist auch unsere Philosophie an der Stelle.
Okay, dann spielen noch so andere Sachen mit hinein in das Geschäft. Wir hatten im Mai mal Kontakt, da hattest du uns freundlicherweise ein File geschickt, ein Audio-File. Da hatten wir mal eine Umfrage gemacht unter den verschiedenen Verlagen und hatten gefragt, wie geht man denn damit um, was Herr Trump gerade mit den Zöllen da veranstaltet. Du hattest damals gesagt, dass ihr etwa weniger als 20% des Jahresumsatzes mit Spielen in den USA macht, dass ihr das Ganze weiter beobachten wollt, dass ihr ausgewählte Neuerscheinungen erstmal zurückstellt und schaut, wie sich der Markt dort entwickelt, wie sich die Käufer dort verhalten und wie es dort vorangehen wird. Jetzt ist man ein halbes, dreiviertel Jahr weiter. Ist man jetzt schlauer? Wie verhält man sich? Wie geht man damit um, was da in den USA passiert? Und was bedeutet das auch für einen so multinational operierenden Konzern wie Asmodee?
Ja, also die Zahlen haben sich ein klein bisschen verschoben, aber nicht signifikant. Wir haben also im letzten Jahr war der US-Markt für uns 17% ungefähr schwer. Und ungefähr 12% ist Ware, die aus China kommt. Und wir haben die Situation zum Anlass genommen, für uns das Thema Produktionsstandorte und Lieferketten wirklich fortlaufend zu prüfen und auch leiten auch erste Lösungen ein. Das machen wir aber mit großer Ruhe. Und solide, weil manchmal sind Dinge, die im ersten Moment einfach und sinnvoll erscheinen, wenn du tiefer reingehst, sind sie dann vielleicht doch nicht ganz so. Also wenn du zum Beispiel eine Produktion von Standort A nach Standort B verlagerst und im ersten Moment denkst, ja Mensch, dieses Land ist ja sehr weit weg und so weiter, dann ziehst du das woanders hin. Aber weil wir ja häufig gemeinsame Druckläufe haben, über mehrere Sprachen zum Beispiel weg oder die dann wieder in einzelne Regionen zurück geschickt werden, muss man sehr genau reingucken, ob man vielleicht dann für einen Bereich, für die Europäer was richtig macht und für einen anderen Markt die Wege gerade langfristiger, langwieriger, teurer, komplizierter macht. Deshalb machen wir das in großer Ruhe, gucken in das ganze Thema rein und wissen aber grundsätzlich, dass wir dort resilienter werden wollen und das bedeutet breiter aufgestellt sein. Für uns in Deutschland hier hat die aktuelle Situation keine Auswirkungen.
Breiter aufstellen, gibt's ja diverse Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ihr arbeitet ja auch mit Lego zusammen. Da gibt es ja auch Spiele mittlerweile. Diese kleine schmucke Firma mit Sitz in Dänemark hat ja auch eigene Shops. Jetzt hat ja Asmodee schon mal mit einem Pop-Up-Store und sowas experimentiert. Eigentlich habt ihr doch alle Komponenten zusammen. Ihr habt Spiele, ihr habt Studios, ihr habt einen Vertrieb, ihr habt eine Firma, die Zubehör herstellt, ihr habt Sammelkarten, ihr habt eigentlich alles da. Wird es irgendwann mal einen Asmodee-Shop geben oder gibt es irgendwann das auch mal als Kette? Weil das ist eine Größenordnung, in der ihr mittlerweile unterwegs seid. Wir reden doch mal davon, wir reden von einem gesamten potenziellen Marktwert von über 2 Milliarden Euro. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo man wachsen kann. Ist das überhaupt ein Thema oder war das damals mit dem Pop-Up-Store beispielsweise nur eine Idee rund um eine Messe?
Ja, das war ein Thema. Da sind wir zurück im Jahr 22 nach Covid, wo wir ja auch häufig höhere Beschaffungsmengen hatten aufgrund der Covid-Jahre und dieser starken Weihnachtsgeschäfte. Und dann, im 22 sich rausstellte, wir konkurrieren natürlich wieder mit allen anderen Freizeitangeboten. Und so wie viele Marktbegleiter auch, viele von uns hatten sehr, sehr hohe Bestände. Und das Thema ging in eine andere Richtung. Und es war wichtig eben zu sagen, wenn da viel liegt und es lagervoll ist und wir sehr lange Reichweiten haben und da auch viel Geld gebunden ist, ich investiere immer lieber in die Projekte der Zukunft und nicht so sehr ob in ein volles Lager oder in liegende Ware. So. Und da haben wir einfach gesagt, wir suchen einen Modus, interimsweise, um gewisse Mengen abzusetzen und haben übrigens, und das ist mir total wichtig, deshalb erwähne ich es hier, haben ein Modell gewählt, weil Pop-Up-Stores können auch das Gegenteil machen. Haben ein Modell gewählt, wo wir unsere lokalen Händler mitgenommen haben. Wir haben die also vorher eingeladen, haben ihn berichtet, wo wir stehen, was uns drückt, was wir vorhaben und haben mit ihnen Modelle besprochen, wie sie partizipieren können, damit eben da nicht so ein Brettspiellagerverkauf mit knackigen Preisen reinkommt, weil was nicht passieren darf, ist, dass du da so reinrauscht, da ein Geschäft machst und die anderen beschädigt zurücklässt. So, darum ging es nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben es am Ende geschafft, in dem Modell unsere lokalen Händler, unsere Partner im Handel, mit denen wir ja langfristig kooperieren, sogar zu stärken durch verschiedene Sachen. Die konnten auf dieselbe Ware zugreifen, hatten ihre ganz normale sozusagen Händlermarge und konnten mit unseren Preisen im Store mitmachen. Das heißt, die konnten, wenn sie die Szene hatten und die Leute gesagt haben, das ist mir da immer viel zu voll in diesem Lagerverkauf, konntest du auch zu deinem Händler gehen und sagen, ich habe da irgendwas gesehen oder gehört, kannst du mir das auch besorgen, oder er hat es sowieso da stehen gehabt zum selben Preis. Das war uns wichtig. Und dann haben wir in diesem Laden auch verschiedene Modi gemacht. Das war, wenn du in einer bestimmten Höhe eingekauft hast, hast du einen Gutschein gekriegt, wo du dann in deinem stationären Fachhandel hinterher mit regulärem Sortiment zum Beispiel einen Discount gekriegt hast, ein Geschenk gekriegt hast, was auch immer. Und die Händler haben uns hinterher berichtet, sie haben dadurch Neukunden gewonnen. Leute, die erstmal über diese Discount-Schiene reingekommen sind und dann zurück in ihre Stadt gefahren sind. Das ging ja auch bis kurz vor Weihnachten. Und wir haben diese Gutscheine dann auch wieder eingesammelt, einen Refund gemacht. Und das war am Ende eine Frequenzsteigerungsaktion für den Handel, weil wir waren ja dann, der Store war ja wieder weg. Die Händler waren noch da. Und wir glauben eben an lange Partnerschaften, verlässliche Partnerschaften. Und man muss in einer Partnerschaft eben miteinander sprechen, sich gut verstehen und dann sagen, was ist denn das richtige Modell? Und jetzt komme ich zu deiner Frage, die du hingelegt hast. Sind wir nicht groß genug für ein eigenes Vertriebsnetz oder? Ich habe fast 20 Jahre Buchhandel gemacht, bevor ich kurz beim Marktbegleiter und dann zur Asmodee gekommen bin. Ich kenne den Retail-Bereich sehr, sehr gut. Der hat ganz eigene Themenanforderungen, Regeln, Herausforderungen. Wir sind Experten im Bereich Kreativ, Studio, Design, gute Spiele entwickeln, mit den Autoren kooperieren, das ist Publishing. Wir sind Experten im Bereich, ein verlässlicher, guter, starker Distributor zu sein, B2B. Und der dritte Bereich, die letzte Meile sozusagen zum Kunden hin, ist ein ganz eigener Bereich. Und wir freuen uns total, dass wir wirklich so engagierte, starke Partner haben, weil wir haben ja viele Themen, die auch vermittlungsbedürftig sind. Wir gehen natürlich über den gesamten Markt breit rein in alle Kanäle, das ist klar. Aber wir haben ja auch viele Themen, Trading Card, Tabletop, komplexere Spiele, die brauchen den kompetenten Fachhandel. Die Serviceleistung, Beratung, Spieleabend, Einsteigernachmittag, was dort alles abläuft. Ein Mega-Service. Und da sind wir total glücklich, dass wir diese Leute haben, die das so engagiert machen, die das Vertrauen auch ihrer Kundschaft haben, da auch etwas bieten, was wir in der Form gar nicht leisten können, wo wir auch nicht die Experten sind und glücklich sind, dass wir diese starken Partner haben. Und nächstes Jahr, ich darf was teasern in Bezug auf das Sortiment, werden wir unsere letzte Sortimentslücke schließen. Wir haben ja vor kurzem mit der Einführung unseres ersten eigenen Trading Card Games, Star Wars Unlimited, schon einen großen Sortimentsbereich geschlossen. Und das Letzte, was jetzt noch fehlt, zumindest aus der deutschen Perspektive, sind die Rollenspiele. Dann werden wir nächstes Jahr mit zwei großen IPs starten. Das eine ist die wir auch im Boardgame-Bereich und im TCG gut bedienen. Das ist Star Wars RPG. Und das zweite ist unsere eigene IP, das ist Arkham Horror. Wir werden im deutschen Markt nächstes Jahr mit Arkham Horror Rollenspielen starten. Wir haben da schon viele, viele Wünsche immer gehabt aus der Community. Mensch, könnt ihr nicht mal einen Schritt weiter gehen? Wir lieben das alles, das Arkham Horror Living Card Game, was wir haben, und könnt ihr nicht einen Schritt weiter gehen? Wir wissen auch, dass dort die Menschen diese Art Spiele mögen, dass da viel Interaktion ist, auch zum Rollenspiel. Bin ich total glücklich. Aber auch da kommen wir ja wieder in einen Bereich, der braucht sozusagen Support, der braucht Community, der braucht Vermittlung, der braucht diesen Social Hub, wo das alles stattfindet. Und nochmal, unsere Philosophie ist, jeder macht das, sollte das tun, was er am besten kann. Und wir sind Publishing und wir sind Distribution und dann haben wir ganz tolle Partner im Handel.
Halten wir also fest, aus einem kleinen gallischen Dorf ist über die Jahre ein deutlich größeres gallisches Dorf geworden. Wir werden in Zukunft keine eigenen Asmodee-Läden sehen. Es werden starke Marken geben, starke Marken, die weiter ausgebaut werden. Es wird RPGs geben bei Asmodee und im nächsten Jahr wird Asmodee Deutschland 18 Jahre alt und dann gibt es vielleicht wieder Kuchen oder auch ein Schlückchen Sekt. Wir haben gesprochen mit Udo Fischer von Asmodee. Danke für die Zeit, danke für die Antwort.
Vielen Dank. So, vielen, vielen lieben Dank, Udo, für dieses ausführliche Gespräch. Waren viele interessante Sachen dabei. Und wie ich im Interview ja auch schon gesagt habe, wie spannend, dass Asmodee jetzt auch in den Rollenspielbereich geht. Also wir werden wohl auch nächstes Jahr viele Rollenspiele auf der Messe sehen, unter anderem auch bei Asmodee.
Vielleicht in Halle 1a.
Wirst du jetzt zum Rollenspieler? Ich sehe dich schon in Cthulhu Cosplay auf der nächsten Messe.
Ich mich nicht, aber nicht ganz mein Bereich. Also ich bin alles, was so im Bereich Arkham Horror und so weiter unterwegs ist, ist für mich, ich nehme das mit Interesse zur Kenntnis und wenn es einen interessanten Spielmechanismus hat,
auch. Du kannst auch als Han Solo gehen oder Prinzessin Leia.
Prinzessin Leia wird wahrscheinlich von der Größe her exakt bei mir passen. Also wahrscheinlich so wie der Schubacker bei mir dann angesagt, aber nein. Also es ist nicht ganz mein Kernbereich, aber ich weiß, es ist ein Riesenthema und wenn der eine oder andere mich zu einer pfiffigen Runde einlädt und mich vernünftig einführt, dann bin ich gerne dabei. Aber da bin ich mit Brett- und Kartenspielerei schon sehr intensiv belastet und mit Freude allerdings auch gleichzeitig unterwegs.
Sehr schön. Dann werfen wir doch einen Blick ins aktuelle Heft. Wir haben ja schon über ein paar Spiele gesprochen, wie zum Beispiel Kavango oder auch, was du gesagt hast, Galactic Cruise wird ja auch im aktuellen Heft besprochen.
Genau, wir sind ja praktisch an einer Nahtstelle zwischen zwei Heften. Wir hauen ja momentan so viel Spielboxen raus, wie wir Podcasts rausholen. Das ist ja selten. Ja, aber das ist kurz vor Weihnachten. Ist es so, wir zeichnen auf Ende November. Das heißt, gerade ist das Heft Nummer 5 erschienen. Das Heft nach der Messe, wo wir 5 Seiten lang über die Geschichte von 40 Jahren Rainer Knizia als Spieleautor sprechen, wo wir über die Spielefertigung in China etwas erfahren und wo wir spannende Rezensionen haben, unter anderem zu Fromage oder zu Flossenschlag oder zu Deep Regrets, also auch ein sehr nischiges Spiel. Und ja, Kavango hatten wir eben schon angesprochen. Auch da werden wir kann man Rezensionen zu lesen. Das Heft ist bereits erschienen, das ist im November erschienen und ganz frisch rauskommen, und zwar für noch vor Weihnachten. Das liegt dann in der Woche vor Heiligabend im Briefkasten, da kann sich jeder Spielbox-Abonnent drüber freuen. Kommt dann das Heft Nummer 7. Da werden wir auch einige aktuelle Spiele haben. Zum Beispiel Galactic Cruise. Maren Hoffmann ist, das darf ich verraten, Manuel ähnlich begeistert wie du von diesem Spiel. Ich habe da den Text schon lesen dürfen. Wir haben das letzte Mal über das Spiel Take Time gesprochen. Ein Spiel, wo man deduktiv, kooperativ miteinander Zahlen verdeckt ablegen muss. Und da eine Uhr quasi bestückt. Zu diesem Spiel wird es eine Chatkritik geben von Stefan Kessler und Johanna Franz. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie den beiden das gefallen hat. Und Boss Fighters QR, das Spiel, über das wir letztes Mal geredet haben, ja, da müssen wir natürlich hinterher. Das hat sich, wie wir bei Pegasus hört, sehr, sehr gut verkauft. Und wir werden vor Weihnachten dann erfahren, was es kann und wer vielleicht auch wie weit gekommen ist, mit wie vielen Bossen man sich schon angelegt hat. Interessante Spiele dazu. Einen großen Text zum Thema, so ist ja momentan die Planung, wir sind ja noch Ende November, zum Thema Spielen in der Schule, Einsatz von Spielen in der Schule, und zu einem spanischen Verlag, der international operiert, 25 Jahre alt wird, Devir, heißt, sage ich, andere sagen Devier zu dem Verlag. Ich muss mal rauskriegen, was es ist, aber das ist der Vorteil, wenn man Print macht, dann muss man da nicht ganz so viel drüber nachdenken. Also die Kameraden von Devir, 25 Jahre unterwegs, die Kollegin Sibyl Whitehill hat sich nicht nehmen lassen, sich mal wieder in ein Flugzeug zu setzen. Sie war in Barcelona, hat vor Ort recherchiert, und ihren Bericht lesen wir dann in der Spielbox Nummer 7, die voraussichtlich am 22.12. dann im Briefkasten liegen soll, mit einem schönen Weihnachtsgruß von der Spielbox natürlich.
Sehr schön. Dann freuen wir uns, da drin zu blättern, egal ob digital oder mit Papier rascheln. Dann hören wir uns bald wieder im Podcast. Nürnberg steht ja auch schon vor der Tür. Da werden wir uns natürlich auch wieder umgucken und ein paar Leute vors Mikro schnappen. Dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
Tschüss.
Willkommen in Buttonville. In diesem cleveren Set-Collection-Spiel rekrutierst du Dorfbewohner, bildest mächtige Gilden und sammelst Knöpfe für den Sieg. Mit über 50.000 Kombinationsmöglichkeiten ist jede Partie anders. Bei die glorreichen Gilden von Buttonville von Ravensburger.